Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Trafohaus Lehre. Und es ist tatsächlich der erste, den wir im Wintersemester 2023/24 aufnehmen. Wir haben den 14. November, das Semester ist also schon gestartet, aber irgendwie auch noch jung. Und ich freue mich sehr, zwei Lehrpreisträger heute zu Gast zu haben. Tina Zayer und Frank Bayer. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen bei Bayer habe ich jetzt nicht ganz so gestockt, richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zwei da seid.
Hallo.
Dankeschön.
Danke.
Ja, zwei, drei Sätze nur von mir noch, warum es diesen Podcast gibt. Wissen die, die jetzt hier zuhören, eigentlich schon, es geht um Hochschullehre und was in Hochschullehre so Spannendes passiert. Wir haben den Podcast mit Beginn der Pandemie gestartet, im April 2020. Da ging es natürlich viel auch erstmal um, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich komplett online lehre? In der Zwischenzeit ist das Themenspektrum doch sehr groß geworden, aber es hat immer was mit Hochschullehre zu tun, was wir hier bequatschen. Und das wird auch mit den beiden heute so sein. Das heißt, Lehrende, Studierende und diejenigen, die sich sonst für gute Hochschullehre interessieren, sind unsere Zielgruppe. Und wie immer soll es nicht länger dauern als maximal eine halbe Stunde, sodass man diesen Podcast eben auch mal zwischen zwei Seminarsitzungen auf dem Weg zur Uni oder wie auch immer beim Spaziergang, jemand erzählte ganz am Anfang mal, er hört ihn immer, wenn er die Geschirrspülmaschine einräumt. Also das soll immer alles möglich sein, den Podcast auch so nebenbei zu hören. Ja, und mein Name ist Claudia Bade. Ich bin die wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik Sachsen, damit Sie auch noch wissen, wen Sie hier die ganze Zeit quatschen hören. Jetzt legen wir aber direkt los. Ich stelle meine beiden Gäste kurz vor. Tina ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZLSB. Die Auflösung, was das für eine Abkürzung ist, wird sie uns vielleicht im Podcast gleich noch selber geben. Es hat was mit Lehrerbildung zu tun, das verrate ich schon mal. An der TU Dresden, dort auch zuständig mit in der Koordinierungsstelle Inklusion und im grundständigen Lehramt im Seiteneinsteigerprogramm der TU Dresden. Und Frank Bayer ist da, er ist vertritt aktuell die Professur für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Schulforschung an der TU Dresden. Und bevor wir gleich ein bisschen genauer einsteigen, warum ich euch eingeladen habe, würde ich euch bitten, dass ihr euch beide selber kurz vorstellt mit der Frage, was macht eigentlich gute Hochschullehre für mich aus? Und ich würde Frank einfach mal bitten zu starten.
Ja, vielen Dank. Also erstmal hallo an alle. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Gute Hochschullehre ist für mich innovativ, kreativ und vor allen Dingen forschungsorientiert. Das ist, glaube ich, das, was eine akademische Lehre in vielerlei Hinsicht ausmacht. Gleichzeitig sollte sie natürlich eine gewisse Berufs- und Praxisrelevanz haben, wobei ich mit dem Praxisbegriff immer ein bisschen hadere. Und wir versuchen, das bestmöglich auszutarieren und insbesondere eben den Forschungsbezug auch immer herzustellen.
Jetzt muss ich gleich noch nachfragen, bevor Tina loslegen darf. Warum haderst du mit dem Praxisbegriff?
Der Praxisbegriff ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff, unter dem sehr, sehr viel verstanden werden kann und der häufig dann dazu führt, dass wir doch dazu kommen, dass wir Hochschullehre stark verengen oder zumindest die Perspektive auf Hochschullehre sehr stark verengen. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt vorteilhaft, wenngleich man sozusagen den Wunsch der Studierenden nach mehr Praxis, der sehr häufig genannt wird, natürlich sehr, sehr ernst nehmen muss. Der ist auch sehr berechtigt. Ich glaube allerdings, dass der Praxisbegriff an sich dafür nicht so sonderlich gut geeignet ist, um das Problem zu lösen.
Okay. Und natürlich dann auch das Ausbalancieren zwischen Forschung und Praxis. Und da wird manchmal ganz schön, also muss man als Lehrender an Hochschule auch ganz schön viel leisten, finde ich, wenn man von Forschungsorientierung bis Praxisorientierung bis Kreativität alles unter einen Hut kriegen möchte. Tina, was macht's für dich aus?
Ja, ich würde mich auf jeden Fall Frank anschließen. Da wir im gleichen Projekt arbeiten, haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Perspektive darauf. Auch für mich hat es viel mit Innovation zu tun und der Bereitschaft, Dinge auch zu verändern, um vielleicht den Geist der Zeit zu treffen. Und ich glaube, dass die Universität in der Hochschullehre auch ihrer Rolle als gesellschaftliche Institution gerecht werden muss, indem auch Werte und Normen, Vermittlung ja eine große Rolle spielen. Und das greifen wir auf in unserem Projekt am ZLSB, das Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung hier an der TU Dresden, wo wir mit zukünftigen Lehrkräften und schon Lehrkräften gemeinsam arbeiten.
Danke, dass du es gleich aufgelöst hast. Und jetzt könnte ich mit euch beiden auch, weil du die Vorlage gerade geliefert hast, Tina, über die Rolle von Hochschule in der Gesellschaft reden. Ich glaube, das wäre auch total spannend und welche Rolle Hochschullehre da haben kann. Kommen wir vielleicht auch noch dazu, weil ihr beide, da an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, den ersten Preis für hervorragende digitale Lehre in der sächsischen Lehrerinnenbildung bekommen habt vor einigen Wochen. Herzlichen Glückwunsch, und zwar für ein Projekt Escape from Your Classroom, Inklusion und Digitalisierung gemeinsam denken. Tina, magst du ein bisschen erzählen, was sich hinter diesem fancy Titel so verbirgt und was ihr da genau macht?
Ja, erstmal vielen Dank. Genau, erstmal verbirgt sich dahinter Hochschullehre. Es geht um ein Seminar, das da ausgepriesen wurde. Und im Rahmen des Seminars haben wir mit Studierenden, Lehramtsstudierenden gemeinsam einen Bildungs-Escape Room entwickelt. Über viele Semester hinweg, also die Studierenden in den neuen Gruppen haben immer das aufgegriffen, was die vorangegangenen Gruppen gemacht haben. Dann haben wir den Escape Room oder die Teile mit SchülerInnen und KollegInnen bespielt und haben sie dann auf Basis der Erkenntnisse immer weiterentwickelt. Und so läuft das Seminar auch jetzt noch fort. Und die Idee ist es, und damit haben wir uns auch für den Preis beworben, Inklusion und Digitalisierung zusammenzudenken, in dem Sinne, dass wir analoge Arbeitsmittel durch digitale Medien so erweitern, dass sie für alle Lernenden zugänglich sind und Partizipation ermöglichen. Genau, und was dabei rausgekommen ist, ist so eine erfahrungsbasierte Lerngelegenheit in Form dieses Escape Rooms. Das ist ein richtiger Raum, also es ist ein physischer Raum, in dem wir aber quasi analoge Räumlichkeit mit digitalen Elementen kombinieren.
Okay, bevor... Ich habe natürlich eine Nachfrage. Hast du ein konkretes Beispiel mal für irgendeine, kannst du irgendein Beispiel rausgreifen, was sich vielleicht eine Hörerin oder Hörer dieses Podcasts das noch ein bisschen konkreter vorstellen kann, was die Studis da machen oder Studierende und SchülerInnen machen oder LehrerInnen oder wie auch immer?
Ja, total gern. Wir möchten in dem Escape Room aufzeigen, dass es verschiedene Gründe für Flucht gibt. Mhm. Und einer dieser Fluchtursachen ist zum Beispiel der Klimawandel. Und da ermöglichen wir es Schülerinnen und Schülern über VR, über Virtual Reality, quasi auf die Marshallinseln zu reisen. Denn die Person, um die es in dem Escape Room geht, kommt von diesen Inseln. Und dann sich quasi vor Ort anzuschauen, wie die geografischen Gegebenheiten sind, dass die Inseln sehr flach sind und da steht eben auch schon fest, dass sie ja untergehen oder in ein paar Jahren so nicht mehr existent sein werden und deshalb auch aufgrund von Klima Personen nach Deutschland flüchten. Und so ermöglichen wir quasi über diese digitale Reise eine Erfahrung zu machen, die viele Lernende sonst einfach gar nicht machen würden. Und das ist ein Element.
Und aus Klimaschutzgründen ja auch wieder ganz gut ist, dass sie nicht alle die Reise machen.
Ja, total, ja, richtig.
Ist es trotzdem so, letzte Nachfrage, bevor dann wir versuchen, Frank auch gleich wieder mit ins Gespräch reinzuholen. Ist es so, dass wenn jetzt, ich stelle mir gerade Schüler vor, die das machen und jetzt mit Sicherheit sehr vorurteilsbehaftet, stelle ich mir vor, oh, coole Technik, und da steht erstmal vielleicht bei einem oder dem anderen im Vordergrund, bevor man auf diese Inhaltsebene dann überhaupt kommen kann, oder ist das ein Vorurteil meinerseits?
Nee, das ist ein total berechtigter Einwand. Aber tatsächlich geht es auch gar nicht so sehr darum, sofort sich Inhalte zu erschließen, sondern wir nähern uns Inhalten an über diesen Escape Room. Wir wollen nicht, dass inhaltliches Lernen im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht wirklich das Spielen. Und während des Spiels, und das zeigen auch Erfahrungen, werden aber schon viele Dinge wahrgenommen. Und dann geht es eben zurück an die Schulen. Und da arbeiten wir auch gerade an der Weiterentwicklung, um da noch was mitgeben zu können, damit die Lehrpersonen dann diese aktuellen politischen Themen, da geht es um Klimakrise, sexuelle Orientierung, politische Verfolgung, Religion und so weiter, dass sie das dann eben im Unterricht auch inhaltlich wieder aufgreifen. Aber das Spiel an sich ist erstmal die Basis, die das vorbereitet.
Und eine Erfahrung, die man den ganzen Teilnehmenden dann ja nicht mehr nehmen kann und die man dann ja auch wunderbar in den Unterricht integrieren kann. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Frank?
Also grundsätzlich war unser Anliegen hier in unserem Projekt Lehr-Lernraum Inklusion, zu dem ich vielleicht gleich noch ein bisschen was sage, generell das Thema Inklusion und Digitalisierung miteinander zu verbinden. Das sind ja sogenannte Querschnittsthemen der Lehrkräftebildung. Querschnittsthemen bedeutet, dass das also ein Thema ist, welches nicht an einzelnen Professuren oder an einzelnen Lehrveranstaltungen abgedeckt wird, sondern im Prinzip die komplette Lehrkräftebildung durchziehen sollte. Und das große Problem, das wird auch in der Literatur diskutiert, ist natürlich, dass wir nur mehr Querschnittsthemen bekommen. Und die Frage natürlich ist, wie viel passt noch in so einem Lernstudium mit hinein? Und dann eben auch die Frage zu stellen, nicht nur, wie verbinde ich die Querschnittsthemen mit den üblichen Themen der Lehrkräftebildung, sondern wie verbinde ich die Querschnittsthemen auch untereinander? Und hier gibt es gerade in dem Zusammendenken von Inklusion und Digitalisierung sehr, 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 sehr viele Potenziale, die wir versuchen sozusagen hier auch zu nutzen und den Studierenden nahezubringen. Und dann standen wir also einfach vor dem praktischen Problem, dass wir hier am Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung jetzt keine spezifische Lehramtsgruppe unterrichten, sondern quasi alle möglichen Studierenden, die können aus der Grundschule, aus dem Grundschullehramt kommen, die können berufsbildende Schulen sein und so weiter. Also sehr, sehr heterogen, sehr, sehr viele verschiedene Fächer. Und da haben wir einfach gedacht, wir machen aus der Not Tugend und entwickeln eine Lehrveranstaltung, wo wir die Studierenden kreativ werden lassen und gleichzeitig aber auch die Basis dafür legen, digitale Medien auszuprobieren und aber eben auch fächerübergreifend Lernangebote zu konstruieren. Und dann kam irgendwann die Idee, dann machen wir einen Bildungs-Escape Room, der dann die Basis dafür liefert, dann auch quasi im Fachunterricht weiterzuarbeiten. Das hat Tina ja gerade schon angedeutet, so dass wir hier also quasi mit Migration und Flucht ein gesellschaftlich wichtiges, auch ein inklusives Thema haben, was aber faktisch in sehr, sehr vielen fachlichen oder Fachunterrichts auch dann weiter bearbeitet werden.
Jetzt bohre ich doch nochmal nach. War das dann mit dem Escape Room sowas, wo jemand morgens auf dem Fahrrad die Idee hatte und ins Büro kam und sagte, ich habe die Idee, wir machen das als Escape Room? Oder ist es von Studierenden gekommen? Oder ist es eher so in so einem gemeinsamen kreativen Prozess und irgendwann ging es gar nicht mehr anders?
Nein, nein. Also es hat sozusagen noch einen anderen Hintergrund. Also du siehst, wir versuchen sehr viele Dinge einfach auch zusammenzudenken, ja, weil wir glauben, dass es nur sozusagen im Zusammendenken auch irgendwie Sinn macht. Aber wenn wir über Inklusion sprechen, dann sprechen wir sehr viel auch in den Didaktiken darüber, also wie kann ich Lerninhalte aufbereiten, wie kann ich Leistungsheterogenität sozusagen produktiv nutzen im Unterricht und so weiter. Aber wir wissen, dass sozusagen Leistung gar nicht mal unbedingt das Entscheidende beim inklusiven Unterrichten ist. Wir wissen zum Beispiel aus der Bildungsforschung, dass es gut belegt, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Regelschulen in aller Regel eher profitieren, was die Leistung anbelangt. Aber es ist auch gut belegt, dass es sehr häufig vorkommt, dass die Kinder trotz besserer Leistung, die sie als vergleichsweise, wenn sie zur Förderschule gehen würden, erreichen, sozial stärker ausgegrenzt sind. Und dass die Frage des sozialen Zusammenhalts ist also eine entscheidende Frage, wenn wir über inklusives Unterrichten oder inklusive Schulen nachdenken. Und deswegen ist es uns wichtig, Unterricht auch anders zu denken, zumindest Formate mit anzudenken, wo wir Schülerinnen und Schüler in eine andere Gemeinsamkeit bringen können, in einen anderen sozialen Zusammenhang. Und beim Spielen entstehen andere Dinge, als wenn ich nur Fachunterricht mache. Und deswegen ist das Spielen an sich durchaus ernst zu nehmen. Deswegen auch der Begriff des Serious Gaming und kann für für Inklusion eine wichtige Bedeutung spielen. Das kennt man alleine schon daher. Also wo kommen die Escape Rooms denn her? Warum sind die so erfolgreich? Naja, vor allen Dingen, weil sie als Teambuilding-Maßnahmen in großen Firmen gespielt werden und da zu stärkeren oder anderen Teamsituationen führen und man da auch mal andere Erfahrungen machen kann. Genau deswegen sind wir also auch auf den Escape Room und haben gesagt, das müssen wir im Prinzip auch mal überlegen, ob man das denn sinnvoll für den Unterricht verwenden kann.
Jetzt habt ihr einleitend gesagt, ich glaube, das war Tina, dass es über viele Semester entwickelt wurde mit Studierenden. Entwickelt ihr es auch gerade noch weiter? Legt mal los.
Ja, genau, auf jeden Fall. Natürlich auch in Anbindung an diesen Lehrpreis, den wir bekommen haben. Da ist ja auch ein bisschen Geld geflossen, ein Preisgeld, das wir quasi jetzt reinvestieren, auch in unser Projekt, um das weiterzuentwickeln und jetzt auch an einen festen Raum anzugliedern. Denn bisher war es so, dass wir hier in unserem Lehr-Lernraum Inklusion, das ist unser Hauptprojekt, so ein bisschen ein Klassenzimmer der Zukunft, was wir hier als Modellraum an der TU Dresden eingerichtet haben und auch beforschen und so weiter. Und wir haben den Escape Room immer hier aufgebaut und wieder abgebaut. Und jetzt haben wir im Zuge des Preises dankenswerterweise einen festen Raum bekommen, in den wir diesen Escape Room quasi einbauen können, sodass auch für uns natürlich da eine große Arbeitslast wegfällt, das immer auf- und abzubauen. Und das machen wir gerade auch wieder mit Studierenden angebunden an ein Seminar.
Okay, also dementsprechend demnächst, ne? Einladung hier mit raus in alle Welt. Da kann man es demnächst an der TU Dresden testen. Aber vor allem ist es natürlich für die Lehramtsstudierenden der TU Dresden oder auch wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit der zweiten Phase der Lehrerbildung oder auch mit, ihr habt ja auch schon erwähnt, dass es auch immer, ihr mal versucht, direkt mit Schülerinnen und Schülern dann auch zu arbeiten. Ja. Das ist gar nicht, das ist dann die Praxisanbindung, ne? Von der Frank am Anfang schon gesprochen hat. Frank, du sagtest aber auch diesen Lehr-Lernraum Inklusion. Und Tina erwähnte ihn auch gerade. Würdest du uns gerne noch ein bisschen genauer vorstellen? Sag mal, was ihr da macht.
Ja, ich meine, ich glaube sozusagen, der Preis ist auch so ein Stück weit für den Lehr-Lernraum Inklusion sozusagen vergeben worden. Zumindest habe ich es so interpretiert. Ich weiß nicht genau, ob es auch so ist. Aber vom Grundprinzip her haben wir hier am ZLSB also versucht, einen inklusiven Klassenraum zu entwickeln. Und wir sind auch weiterhin dabei. Es ist ein laufendes Projekt, so verstehen wir auch Inklusion. Inklusion ist im Prinzip nie fertig, sondern das ist ein laufender Prozess, der versucht, die Rahmenbedingungen an die Bedarfe und an die Lernbedürfnisse von Personen anzuschließen zumindest oder anzupassen, zumindest dann, wenn wir über Bildungsthemen sprechen. Und entsprechend war eigentlich die Grundsatzidee ganz am Anfang einmal gewesen, dass wir durchaus wissen, dass an den Schulen derzeit nicht unbedingt die besten Rahmenbedingungen herrschen, um Inklusion tatsächlich umzusetzen. Das ist dann auch tatsächlich etwas, was Studierende uns dann häufig rückmelden, wenn wir also in der Hochschullehre versuchen, innovative Konzepte auch zu vermitteln, auch quasi aufbauende Forschungsergebnisse zu sagen, im Prinzip müsste man es so ändern. Dann ist häufig eine Aussage, ja, aber an den Schulen läuft das ja ganz anders. Und das ist natürlich irgendwie auch korrekt. Andererseits ist das natürlich auch schnell eine Ausrede, um Dinge nicht mehr anders zu machen und sie nicht auszuprobieren. Und häufig haben die Studierenden aber auch gar nicht die Möglichkeit, Dinge mal anders auszuprobieren. Klassisches Beispiel, was ich dabei immer erwähne, ist natürlich die feste Sitzbestuhlung. Wenn man als Studierender, als Praktikant in eine Schule geht und dann mal sagt, ach, lassen Sie uns mal die Tische und Bänke anders stellen, dann ist das sozusagen auch nachvollziehbar, dass Sie da schnell an Grenze stoßen und dass es da also vielleicht nicht die besten Möglichkeiten gibt, Dinge mal auszuprobieren. Deswegen war unsere grundsätzliche Idee, hey, wir brauchen hier mal am ZLSB einen Raum, eine Art Makerspace, wenn man so möchte, wo wir andere Settings ausprobieren können, wo Studierende die Möglichkeit haben, auch zu lernen eben. Und zu lernen gehört übrigens auch Scheitern. Das heißt, geschützte Rahmen zu schaffen, wo man auch mal Dinge ausprobiert, die nicht funktionieren, ohne dass gleich jemand kommt und sagt, siehst du, ich habe es gleich gesagt, es funktioniert nicht, sondern wo man aus den Fehlern lernen kann und dann sozusagen versuchen kann, Dinge anders zu machen. Und so arbeiten wir hier im Lernraum Inklusion, der ist seit 2019 ungefähr so, sage ich mal, in der konkreten Umsetzung. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Lernmaterialien angeschafft und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Besondere. Wir entwickeln auch stetig selbst insbesondere hybride Lernmaterialien und testen die aus, haben Lehrkräfte hier, haben Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen hier und sind so also in einem stetigen Austausch mit Personen aus der, in Anführungszeichen, Praxis, weil ich glaube, wir sind auch Praxis, aber eben auch Akademiker, Schülerinnen, Lehrkräfte, Studierenden und so weiter.
Hast du mal ein konkretes Beispiel, was Studierende oder dann, wenn sie dann in die zweite Phase gehen, was die mitnehmen können an Kleinigkeiten, um eben genau dieses, es muss auch vielleicht nicht immer gleich der große Umbau sein von einem gesamten Schulgebäude, sondern es sind die kleinen Ideen. Und ich vermute ja, dass es euch auch noch darum geht, eher eine Kompetenz und eine Offenheit zu schaffen, weil ihr beide ja auch gesagt habt, Inklusion ist ja nichts, was, wenn ich es jetzt einmal gelernt habe, dann kann ich's, sondern ich muss ja eher was mitnehmen, dass ich auf die inklusive Situation, die ich in 15 Jahren als Lehrer schaffen will oder Lehrerin, dann auch wieder die Kompetenzen habe zu reagieren.
Also ich glaube, Tina hat vielleicht auch gleich noch ein paar gute Beispiele, aber was mir vielleicht nochmal wichtig ist, in dem Kontext zu sagen einfach, was mir einfach am Herzen liegt, das ist das, was wir eigentlich als Kern hier vermitteln. Wenn wir über Inklusion sprechen, dann gibt es nach wie vor diese Vorstellung davon, insbesondere wenn man dann in die Schulpraxis reinkommt, es geht darum, ich habe ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf und was mache ich dann damit? Ja. Und da ist, also aus unserer Sicht ist sozusagen diese Perspektive immer schon zu spät nachvollziehbar, dass Personen natürlich dann, wenn ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf kommt, irgendwie vor Problemen steht und man das dann irgendwie lösen muss und so weiter. Wir denken es aber andersrum. Wir denken gar nicht vom sonderpädagogischen Förderbedarf, sondern wir denken von flexiblen und adaptiven Unterrichtssetting vom Grundsatz aus. Und wir sind der festen Überzeugung, dass umso flexibler ich in meinem Unterricht bin, umso besser kann ich auch auf Bedarfe jeglicher Art reagieren. Und das betrifft dann auch sowas wie, selbst wenn ich Kinder mit Sehbeeinträchtigungen und so weiter habe. Aber nicht nur mit Kindern mit Sehbeeinträchtigungen haben bestimmte Sehbedarfe, wenn man das so ausdrücken darf, ja. Sodass wir also ein ganz einfaches Beispiel, worum wir uns bemühen, ist das Verändern von Sitzpositionen, die bestimmte optische Chancen und Barrieren aufbauen. Und das machen wir zum Beispiel, wir haben eine digitale Tafel und dann haben wir angefangen zu überlegen, okay, es ist blöd, wenn man die digitale Tafel hat und jemand sitzt hinten, der sieht es nicht so gut. Wie können wir also quasi mehr Zugänglichkeit schaffen? Also haben wir einen Beamer angeschafft, der das Ganze nach hinten spiegelt, sodass wir jetzt zumindest vorne und hinten ein Bild haben, sodass, wenn jemand zum Beispiel an einem Gruppentisch sitzt, sich nicht verrenken muss, um das Bild zu sehen, sondern es auch quasi sehen kann, wenn er quasi nach hinten schaut. Und das kann man natürlich auch beliebig erweitern mit Tablets, mit Kameras und so weiter. Und da wird dann auch schnell deutlich, okay, Kinder mit Sehbeeinträchtigung profitieren davon genauso wie alle anderen Schüler auch. Und das ist so ein Grundsatz, den wir versuchen einfach zu vermitteln. Und das, wenn das die Studierenden hier mit rausnehmen, wenn sie einmal hier gewesen sind und das gesehen haben, dann wäre bei uns oder wäre aus meiner Sicht zumindest schon viel, viel getan.
Naja, ihr habt es ja auch schon deutlich gemacht, dass die Beispiele, die ihr zum Thema Inklusion im Escape Room habt, gar nicht unbedingt sofort das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind, sondern dass man Inklusion viel größer denken sollte, um allen Menschen, die da sind, gerecht zu werden. Und so wie ich euch beide erlebe, macht ihr das nicht nur, dass ihr das schuldigt jetzt, wenn ich es so sage, wie es aus dem geflügelten Wort kommt. Ihr predigt das nicht nur, sondern ihr praktiziert das auch mit euren Studierenden. Oder?
Das ist zumindest der Anspruch, den wir haben. Und wir freuen uns, wenn das so rüberkommt.
Kommt es?
Denn ja, ich glaube, dadurch wir so ein bisschen diesen erfahrungsbasierten Ansatz verfolgen, daraus entwickelt sich das natürlich auch, dass man da einfach mitmacht und mitlernt und so weiter. Und auch für uns ist das ein Prozess. Und je mehr wir uns mit anderen Menschen mit Expertise auseinandersetzen, desto mehr lernen wir selber. Und ja, ist total gut.
Da will ich dazu auch vielleicht noch kurz sagen, mir geht es doch gar nicht darum, irgendwas zu predigen, sondern für mich ist inklusives Unterrichten gutes Unterrichten und nicht im Sinne von, hey, sozusagen jetzt, wenn du das machst, bist du ein guter Mensch oder so, sondern ich glaube wirklich, dass wir die Lernwirksamkeit von Unterricht verbessern können, wenn wir Unterricht inklusiver denken. Wir wissen, dass die Heterogenität, die Schülerinnen und Schüler mitbringen in Deutschland, nicht gut in den Schulen aufgefangen wird. Das sind nicht nur die sonderpädagogischen Förderbedarfe, sondern auch viele andere sozialen Disparitäten, die entstehen. Da müssen wir dringend dran. Das ist keine Frage des Ethos, sondern das ist, wenn man so ganz platt sagen will, eigentlich der Auftrag von jedem Bildungssystem und deswegen auch Auftrag der Lehrkräftebildung. Deswegen kann sich niemand der Inklusion quasi entziehen, weil er sagt, das ist irgendwie, ich finde das nicht gut oder so, das ist nicht meine politische Meinung oder ähnliches. Es gibt einen ganz funktionalen Bedarf, der sozusagen angegangen werden muss. Und das kann man mit unseren Konzepten machen. Es gibt sicherlich auch viele andere sinnvolle Konzepte. Wir haben da keinen Alleinvertretungsanspruch. Aber es ist sozusagen aus meiner Sicht keine Gesinnungsfrage.
Definitiv nicht. Und andererseits ist es ja so, dass das für die Hochschullehre genauso gilt, ne? Also inklusive Hochschullehre. Und da sind wir bei der Hochschullehre ja manchmal auch noch nicht so richtig da, wo wir vielleicht sein wollen. Und andererseits ist es da ja auch so, es wird sich ständig verändern. Das bedeutet eine hohe Flexibilität auch wiederum des lehrenden Personals in Hochschule und in Schule, da diesen Inklusionsgedanken zu haben und allen gerecht zu werden und gute Lehre für alle zu machen. Das ist eben eine große Herausforderung. Frank.
Ja. Inklusion in der Hochschullehre ist ja auch ein total wichtiges Thema und wird natürlich sozusagen auch schon gut adressiert. Ich möchte da auch gar nicht alles schlecht reden. Im ganzen Fall, ich bin sehr dankbar dafür, auch für Mittel, die wir zur Verfügung gestellt bekommen und so. Und wir finden hier an der TU Dresden wirklich ein sehr, sehr gutes Umfeld, in der auch vieles getan wird, schon alleine gendersensible Sprache und so weiter. Ist ein großes Thema bei uns, das finde ich gut und wichtig und da sind wir alles auf einem guten Weg. Gleichzeitig, wenn wir das auf die Lehrkräftebildung spezifizieren, das Thema auch Inklusion in der Hochschulbildung, wir sind ja auch quasi als lehrkräftebildende Institution Hochschullehre machend, dann ist es für mich ein weiteres wichtiges Thema, was für die Zukunft angegangen werden müssen, ist zu überlegen, wie wir eine heterogenere Lehrerinnengruppe auch erzeugen können, wie also Menschen beispielsweise mit Sehbeeinträchtigung oder mit Hörbeeinträchtigungen und so weiter auch als Lehrkräfte in Zukunft tätig werden können. Das fände ich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe auch für Hochschule, da stärker Chancen zu schaffen, auch in Kooperation mit den Schulen und auch mit der zweiten Phase, das aktiv anzugehen und zu sagen, also Menschen mit Beeinträchtigungen müssen auch die Chance haben, Lehrkraft zu werden. Und wir sollten das sogar aktiv unterstützen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn wir Lehrkräfte diverser machen, wir quasi der Inklusion einen großen Dienst erweisen können.
Okay, das wäre jetzt schon ein wunderbares Schlusswort gewesen und ein großartiger Auftrag, der rausgeht, den ihr euch aber ja auch selber annehmt. Ich habe trotzdem noch mal eine Nachfrage. Da muss ich natürlich kurz mal den Finger noch drauflegen, weil Tina hat auch in einem unserer Projekte, das wir gemeinsam mit dem AKI Learning gemacht haben, ein digitales Fellowship gehabt. Also wir haben ja das Projekt Digitale Hochschulbildung Sachsen und da gab es diese digitalen Fellowships. Was hast du da gemacht und hat das auch was mit dem inklusiven Lehr-Lernraum und dem Escape Room zu tun?
Ja, ziemlich genau hat es was damit zu tun. Also es ging damals in der Bewerbung, da war es noch nicht als Escape Room gelabelt tatsächlich, sondern angefangen haben wir damit, so digital-analoge Lehr-Lern-Szenarien zu entwickeln mit Studierenden. Also im Ursprung ging es darum, dass sie quasi Inklusion und Digitalisierung zusammendenken und daraus so kleine Teilprojekte entwickeln. Und das haben die Studierendengruppen damals auch so gemacht. Damit habe ich mich dann damals für das Fellowship auch beworben. Und daraus entstanden ist später dann der Escape Room, weil wir gemerkt haben, dass es einfach effizienter ist, wenn sich quasi diese Gruppenarbeiten zusammenschließen, weil die Studierenden tatsächlich digitale Potenziale auch nicht schon automatisch mitgedacht haben, sondern es war manchmal auch so ein bisschen Prozesslernen. Und das Digital Fellowship war damals total hilfreich in dem Sinne, dass wir quasi damit die Eröffnung des Lehr-Lernraumes ja auch finanziert und umgesetzt bekommen haben, genauso wie in dessen Rahmen wir diesen Escape Room das erste Mal gespielt und präsentiert haben. Und das war einfach ja für die Außenwirkung und für den Austausch und so weiter der Sache, war das für uns ein total guter Start.
Das höre ich total gerne. Das heißt, ich weiß auch, was ich nächstes Jahr machen werde. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass das Projekt nochmal verlängert wurde. Es wurde um ein Jahr verlängert und spätestens Anfang nächsten Jahres geht es darum zu schauen, wie kann man es über 24 hinaus verlängern. Da hast du uns gerade nochmal wunderbare Argumente geliefert. Vielen Dank dafür. Das war gar nicht Idee dieses Podcastes, aber sowas passiert dann auch. Abschlussfrage an euch beide. Welches Wort würdet ihr euch wünschen, dass es in Hochschule häufiger verwendet wird und welches seltener? Bitte jeder nur ein Wort, was häufiger und ein Wort, was seltener verwendet werden sollte. Wer immer anfangen möchte, fängt an.
Häufiger Kreativität, seltener Praxis.
Ja, okay, also häufiger Teilhabe, weniger häufiger, häufig finde ich ein bisschen schwer, würde ich vielleicht sagen Grenzen.
Okay, da hat Frank gerade schon die Brücke zum Anfang geschlagen. Ich sehe, man könnte auch mal einen Podcast machen über Praxisorientierung, nicht nur in der Lehrerinnenbildung, sondern überhaupt im Studium. Ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Ich habe es mir schon mal auf dem Spickzettel notiert. Ich danke euch beiden, dass ihr euch früh an einem Dienstagmorgen die Zeit genommen habt, um mit uns diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es folgen auch noch die Podcast-Folgen mit dem zweiten und dritten Platz dieses wunderbaren Preises, der über ein Projekt ausgelobt wurde, aber auch da sitzen wir schon dran, mit verschiedensten Akteuren zu gucken, dass man diesen Preis auch beibehalten könnte, wenn das Projekt vorbei ist, um immer mal wieder so Leuchtturmprojekte wie euer Projekt auch ja dem eine Bühne zu geben, damit es vielleicht auch noch Nachahmende findet an anderen Hochschulen oder in anderen Studiengängen. Und dazu soll natürlich auch dieser Podcast beitragen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ihnen allen, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Ideen, Wünsche, Kritik, was auch immer gibt, einfach eine E-Mail schicken. E-Mail-Adressen finden Sie da, wo Sie auch diesen Podcast gefunden haben, nämlich auf der Webseite der Hochschuldidaktik Sachsen. Vielen Dank, Tina. Vielen Dank, Frank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.